Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Einen schönen guten Abend. Neue Corona-Rekordzahlen gibt es im Moment in vielen Ländern in Europa und auch in den USA. Frankreich meldet heute zum Beispiel mehr als 200.000 bestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Da wirken die deutschen Zahlen wie eine erfreuliche Ausnahme. Die gut 40.000 Neuinfektionen, die das Robert-Koch-Institut heute meldet, die sind sogar in leichter Rückgang im Vergleich zum vergangenen Mittwoch. Aber im selben Atemzug weisen RKI und Gesundheitsminister Lauterbach auf ganz erhebliche Unsicherheiten hin. Zwischen den Feiertagen wird weniger getestet. Ein Effekt, den wir nach fast 2 Jahren Pandemie immer wieder gesehen haben. Manche sprechen auch von Blindflug. Aus Sicht der Fachleute besonders besorgniserregend wegen der als ansteckender geltenden Omikron-Variante. Auch heute Abend ist der Kurs in der Corona-Pandemie unser erstes Thema hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. In Russland ist nach dem Aus für die Menschenrechtsorganisation Memorial jetzt auch das zu der Organisation gehörige Menschenrechtszentrum gerichtlich aufgelöst. Auch das gleich eines unserer Themen. Und in unserem Hintergrund ab 18.40 Uhr hören Sie dann den nächsten Teil aus unserer Reihe Statistik und Story. Heute geht es um Landminen. 2 bis 3 Mal höher als ausgewiesen, so taxiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die tatsächliche Inzidenz. Weiter sorgt die Omikron-Variante für erhebliche Anspannung bei den Corona-Managern und Managerinnen. Nach Informationen des Spiegel prüft der Gesundheitsminister jetzt auch eine kürzere Quarantänedauer. Paul Vorreiter fasst aus Berlin zusammen.
Die Lageeinschätzung zur Omikron-Welle gestaltet sich schwierig. In Deutschland wird nur ein kleiner Teil der positiven Testproben bislang auf Varianten hin untersucht. Zudem dauert die Sequenzierung der Omikron-Variante länger, auch fallen in den Ferien Tests aus. Und die Meldungen der Gesundheitsämter kommen aufgrund der zurückliegenden Feiertage verzögert an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hatte von einer deutlichen Untererfassung der Corona-Infektionen gesprochen.
Er ist aber mit dem RKI und den entsprechenden Experten im Gespräch, sodass wir die Zahlen zu Beginn des Jahres wieder sehr aktuell haben werden.
So ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Er rechne damit, dass zur Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz am 7. Januar wieder valide Zahlen zur Verfügung stehen werden. Laut Robert-Koch-Institut ist die Zahl der sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle weiter gestiegen. Gut 13.000 Fälle wurden heute der Variante zugeordnet. Ein Anstieg um gut ein Viertel im Vergleich zum Vortag. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht aufgrund der unvollständigen Datenerfassung von einem doppelt bis dreifach höheren Inzidenzwert aus. Unterdessen wird darüber debattiert, wie die kritische Infrastruktur ihre Notfallpläne auf die Omikron-Welle ausrichten muss. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus unterstützt eine Debatte über kürzere Quarantänezeiten, um Ausfällen in der kritischen Infrastruktur vorzubeugen.
Das sollten wir auf jeden Fall diskutieren, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass Geboosterte eine erheblich geringere Viruslast haben. Und das sollten wir mit dem Expertenrat besprechen, denn dafür sind die Experten da. Ich bin offen für jeden Vorschlag, denn wir müssen sehen, dass durch die sehr große Intensität von Omikron es dazu führen kann, dass die kritische Infrastruktur, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr häufig krank werden und dass da die Infrastruktur gefährdet ist,
sagte die FDP-Politikerin bei NTV. Zu Notfallplänen sagte Gerda Hasselfeld, CSU-Politikerin und Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, heute im RBB.
Wir sind auch auf solche Fälle vorbereitet. Da gibt es in den einzelnen Kreisverbänden nicht Vorüberlegungen, sondern schon Pläne natürlich auch. Zum Beispiel geht es darum, wie gestaltet man in solchen Fällen dann auch die Schichtarbeit, wie gestaltet man den Einsatz von zusätzlichen ehrenamtlichen Kräften.
Nicht nur das Deutsche Rote Kreuz ist in der Pandemie besonders gefordert, auch die Polizei. Die Gewerkschaft der Polizei beklagt heute gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine riesige Belastung für die Beamtinnen und Beamten aufgrund der Corona-Proteste, bei denen sie auf hohe Aggressivität und gewalttätige Verläufe stießen. Auch das Bundesinnenministerium verwies heute auf ein sich veränderndes Protestgeschehen.
Während wir vor einigen Monaten die Situation hatten, dass wir eher größere Demonstrationen mit vielen Teilnehmern in eher den größeren Städten gesehen haben, ist es jetzt so, dass viele Veranstaltungen auch kleiner sind, weniger Teilnehmer vertreten sind und auch disloziert sind. Das heißt, Das ist für die Polizei und für die Versammlungsbehörden etwas schwieriger. Aber der Anspruch besteht, dass man auch dieser Einsatzlage entsprechend gerecht wird.
Die Gewerkschaft der Polizei schilderte, dass sich Führungskräfte zwar intensiv bemühten, die Belastung ihrer Mitarbeiter abzubauen, das aber werde immer schwieriger.
Aus Berlin berichtete Paul Vorreiter und wir gehen in die USA. Bei den Zahlen, die von dort gemeldet werden, gibt es ebenfalls große Unsicherheiten. Am Morgen unserer Zeit kursierte eine Zahl von mehr als 400.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. In dieser Zahl waren wohl aber auch viele Nachmeldungen enthalten. Von einer neuen Rekordzahl gehen die Fachleute aber trotzdem recht sicher aus, wie Ralf Borchert berichtet.
In den USA werden inzwischen pro Tag mehr als 250.000 neue Corona-Infektionen gemeldet. Vor allem Bundesstaaten im Nordosten des Landes wie New York, New Jersey, Maryland und die Hauptstadt Washington DC melden seit Tagen immer neue Rekordwerte. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitsbehörde CDC dominiert dabei im Landesdurchschnitt mit rund 60% die Omikron-Variante des Coronavirus. Die Gesundheitsbehörde CDC steht dabei zunehmend in der Kritik, vor allem weil sie empfohlen hat, die Quarantänezeit nach einer Corona-Infektion von 10 auf 5 Tage zu halbieren. Dies soll unter anderem Krankenhäusern und Fluggesellschaften helfen, den Betrieb trotz hoher Krankenstände aufrechtzuerhalten. Wer 5 Tage nach einem positiven Testergebnis symptomfrei sei, könne an den Arbeitsplatz zurückkehren, solange er eine Maske trage, so CDC-Direktorin Rochelle Walensky.
We know that the most amount of transmission occurs in those 1 to 2 days before you develop symptoms.
Wir wissen, dass die meisten Ansteckungen in den 1 bis 2 Tagen, bevor man Symptome hat, erfolgen und in den 2 bis 3 Tagen nach den ersten Symptomen. An diesen 5 Tagen erfolgen 85-90% aller Ansteckungen, so die CDC-Direktorin im CNN-Interview zur Begründung. Das Problem ist, dass wir Menschen, die weiter ansteckend sein können, zurück an ihren Arbeitsplatz schicken, auch an Bord von Flugzeugen, kontert die Vorsitzende der Flugbegleitergewerkschaft Sarah Nelson im Radiosender NPR. Hier wird vor allem auf die Bedürfnisse von Unternehmen Rücksicht genommen. Wir wollen uns auf die Gesundheit aller konzentrieren und darauf, diese Pandemie zu beenden. Kritik gibt es auch weiterhin daran, dass in vielen Landesteilen Testmöglichkeiten fehlen. Präsident Joe Biden hat angekündigt, ab Januar 500 Millionen zusätzliche Schnelltests verteilen zu lassen. Doch noch fehlen diese Schnelltests für zu Hause vielerorts. Für einen Antigen-Schnelltest oder einen zuverlässigeren PCR-Test bei einer Behörde muss man oft stundenlang anstehen. Und es dauert häufig 2, 3, manchmal 5 Tage, bis man ein Ergebnis erhält. Die Direktorin der Gesundheitsbehörde CDC verteidigt sich mit den Worten: Die Regierung tut viel. Und wir müssen mehr tun. Das haben wir zugegeben. Aber wenn Sie auf die Situation weltweit schauen, es gibt einen weltweiten Mangel an Selbsttests. Auch Impfungen bleiben ein hochpolitisches Thema in den USA. Nach einem Bericht der Zeitung Washington Post gewähren inzwischen 5 republikanisch regierte Bundesstaaten Arbeitslosenhilfe, auch dann, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, weil man ungeimpft ist. Präsident Joe Bidens Demokraten wollen mit einer Impfpflicht in bestimmten Branchen den Druck, sich impfen zu lassen, erhöhen. Die Republikaner versuchen, mit der Gewährung von Arbeitslosenhilfe Ungeimpften unter die Arme zu greifen.
Informationen waren das von Ralf Borchert aus Washington. Überraschend kam die Meldung nicht. Gestern wurde in Moskau die gerichtliche Auflösung der international bekannten Menschenrechtsorganisation Memorial verfügt. Die russischen Behörden warfen der Organisation Gesetzesverstöße vor. Die Gesetze, um die es geht, werden allerdings aus dem Ausland als nicht rechtsstaatlich kritisiert. Parallel zum Memorial-Verfahren hatte die russische Justiz ein Verfahren gegen das zu Memorial gehörende Menschenrechtszentrum betrieben. Auch das ist jetzt ausgegangen, wie erwartet. Auch die Zentralstelle in Moskau samt Archiv muss schließen. Andrea Bär dazu.
Nach der internationalen Organisation Memorial hat die russische Justiz nun also auch das eng verbundene, gleichnamige Menschenrechtszentrum verboten. Die Staatsanwaltschaft hatte dessen Auflösung gefordert und das mündliche Urteil der Richter folgte deren Antrag so. Das Menschenrechtszentrum Memorial und seine strukturellen Ableger werden aufgelöst. Es kann beim Moskauer Stadtgericht und in Gerichten der ersten Instanz Berufung eingelegt werden. Ist Ihnen das Urteil klar? Die schriftliche Begründung steht noch aus, doch die Worte waren eindeutig. Und die Anwälte von Memorial kündigten Berufung an. Auf Seiten von Memorial hatte sich zuvor ohnehin niemand Illusionen gemacht. Prozess und Verurteilung lassen jedoch bohrende Fragen offen, etwa nach einem demokratischen Rechtsstaat, den es nach Ansicht von Memorial-Anwältin Maria Eismont in Russland längst nicht mehr gibt. Wenn der Staat aufhört, die Rechte der Menschen zu verletzen, wenn in Russland nicht mehr gefoltert und entführt wird, wenn man nicht mehr tötet und es dann vertuscht. Nur dann kann man sagen, Memorial kann aufgelöst werden. Denn dann ist Russland zu einem demokratischen Rechtsstaat geworden, wie es eigentlich in der Verfassung steht, auf die ständig hingewiesen wird. Aber leider sind wir davon noch weit entfernt. Es ist eine Schande. So reagierten einige Unterstützerinnen und Unterstützer vor dem Moskauer Stadtgericht auf die Verurteilung. Der Staatsanwalt hatte zuvor gesagt, das Menschenrechtszentrum Memorial habe illegale Proteste zur Destabilisierung Russlands unterstützt. Es rechtfertige Terrorismus und Extremismus. Hintergrund: Die Menschenrechtler kümmern sich unter anderem um Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt werden, auch im Gefängnis. Darunter zum Beispiel Anhänger der Zeugen Jehovas, die in Russland verboten sind. Von der Staatsanwaltschaft äußerte sich nach dem Urteil niemand. Dafür ergriffen gleich mehrere Memorial-Anwälte das Wort. Russische Geschichte wiederhole sich, so die düstere Bilanz von Grigori Vaipan. Denn die Vorwürfe des Staatsanwalts sind ja mit den Listen der politischen Gefangenen im heutigen Russland verbunden. Diese Entscheidung wiederholt praktisch Entscheidungen, die sowjetische Gerichte gegen Dissidenten verhängt haben. Zum Beispiel gegen den sowjetischen und russischen Menschenrechtler Sergei Kowaljow. Er wurde 1975 angeklagt, weil er mit seinen Kollegen Listen erstellt hat mit Menschen, die in der Sowjetunion aus politischen Gründen verfolgt wurden. Zuerst verbot der oberste Gerichtshof die internationale Organisation Memorial, dann das Moskauer Stadtgericht das Menschenrechtszentrum. Die Memorial-Verbotsentscheidungen wertete Vaipan als rechtswidrig und politische Repression. Als Reaktion auf die Urteile blickte auch Vaipans Anwaltskollege Michail Borjukow auf einen Verfolgten der Sowjetzeit. Den Russen Josef Brodsky, der Anfang der 70er Jahre ausgebürgerte, spätere Literatur-Nobelpreisträger. Josef Brodsky sagte in seiner Nobelpreisrede, die Welt zu retten wird uns wohl nicht gelingen. Aber einen einzelnen Menschen retten, das kann man immer. Wir werden unsere Arbeit auf die ein oder andere Weise fortsetzen. Memorial kann niemals untergehen.
Informationen waren das von Andrea Beer. Kritik aus Europa und den USA gab es schon gestern. Heute sagte in Berlin Regierungssprecher Wolfgang Büchner, das Urteil gegen Memorial zeige erneut, dass die Repression gegen die Zivilgesellschaft in Russland weiter zunehme. Und
die Entscheidung des obersten Gerichtshofs, die Nichtregierungsorganisation Memorial aufzulösen, ist mehr als unverständlich und widerspricht internationalen Verpflichtungen zum Schutz grundlegender Bürgerrechte, die auch Russland eingegangen ist. Memorial ist Ausdruck unseres gemeinsamen europäischen Selbstverständnisses, Verstöße gegen Menschenrechte klar zu benennen und aufzuarbeiten. Die Bundesregierung sieht diese Entscheidung auch deshalb mit großer Sorge, weil sie den Opfern von Unterdrückung und Repression die Stimme entzieht.
Und nicht nur der Umgang mit dem schwierigen Partner Russland ist und bleibt Thema in Europa und den USA, sondern auch der Umgang mit China, die Haltung zu den Olympischen Spielen in Peking. Die USA hatten sich schon vor einigen Wochen festgelegt auf einen diplomatischen Boykott. Aus Berlin kommt diese Ankündigung weiterhin nicht. Heute aber zumindest diese Nachricht. Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser werden nicht nach Peking reisen. Ist das auch ein Wink mit dem Zaunpfahl in Sachen diplomatischer Boykott? Die Antwort gibt unser Korrespondent Klaus Rimme.
Nein, als Zeichen für einen diplomatischen Boykott soll die Entscheidung der Außenministerin und ihrer Kabinettskollegin aus dem Innenressort nicht verstanden werden. Fest steht aber, sowohl Annalena Baerbock als auch Nancy Faeser werden bei den Olympischen Winterspielen in Peking nicht auf der Tribüne sitzen. Ich bin großer Sportfan, aber zu Olympia werde ich in dieser Zeit definitiv nicht fahren, so Baerbock zu dpa.
Das war für Außenminister auch in der Vergangenheit nicht üblich,
wiederholte die Sprecherin des Auswärtigen Amts heute Mittag in Berlin die Intervieweinlassung der Außenministerin. Ein Sprecher der für Sport zuständigen Innenministerin ergänzte:
Die Bundesinnenministerin hat für sich selbst entschieden, schon aus Pandemiegründen nicht selbst nach Peking zu reisen.
Schon die klare Kennzeichnung einer persönlichen Entscheidung der beiden Ministerinnen unterstreicht, wie heikel das Thema ist. Spätestens seit der Entscheidung in Washington aus politischen Gründen, als Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China, die Winterspiele dort diplomatisch zu boykottieren, wird die Bundesregierung mit Fragen nach einer eigenen Positionierung konfrontiert. Australien, Kanada, Großbritannien und Neuseeland haben sich dem Boykott der Amerikaner angeschlossen. Wie hält es die Bundesregierung angesichts des wiederholten Versprechens einer betont wertegeleiteten Außenpolitik der neuen Ampelregierung? Wartet man nicht nur in Deutschland mit Interesse auf eine offizielle Antwort? Bundeskanzler Olaf Scholz weicht entsprechenden Fragen seit Wochen aus. Auch heute gab es keine Klarheit. Der stellvertretende Regierungssprecher sagte dazu:
Für den Bundeskanzler kann ich nur ergänzen, dass hinsichtlich der Teilnahme wir uns mit den Partnern in der EU abstimmen. Und diesen Abstimmungsprozess kann ich hier nicht vorgreifen.
Die Winterspiele beginnen Anfang Februar. Viel Zeit, die seit Wochen zitierten Beratungen auf Ebene der EU abzuschließen, bleibt also nicht mehr. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich schon vor Wochen festgelegt, nicht nach Peking zu reisen. Der Bundeskanzler könnte sich ebenso wie seine Außenministerin darauf berufen, dass auch Amtsvorgänger nicht an Olympischen Spielen teilgenommen haben.
Klaus Remme war das aus unserem Hauptstadtstudio. Und von der Diskussion um die Olympischen Spiele in Peking gehen wir weiter nach Hongkong. Dort stellt jetzt das nächste prodemokratische Medium den Betrieb ein. Hintergrund ist der ganz erhebliche Druck, den die Macherinnen und Macher der Online-Publikation Stand News von den Hongkonger Sicherheitsbehörden bekommen hatten. Am frühen Mittwochmorgen hatten Beamte der Nationalen Sicherheitspolizei mindestens 6 Journalisten und ehemalige Mitarbeiter des Mediums festgenommen. Eva Lambi-Schmidt mit den Einzelheiten.
6 Uhr morgens. Auf Online-Videos ist zu sehen, wie Polizistinnen und Polizisten der Nationalen Sicherheitsbehörde in Hongkong einen Redakteur der Nachrichtenseite Stand News zum Verhör bringen. Chan Long-Sing ist gleichzeitig Vorsitzender der Hongkonger Journalistenvereinigung. Während er am Mittag wieder freigelassen wurde, werden 6 seiner Kollegen und ehemalige Mitarbeiter des prodemokratischen Online-Magazins weiter von der Polizei festgehalten. Bei den Festgenommenen handelt es sich um aktuelle und ehemalige Chefredakteure des Magazins und um Personen aus dem ehemaligen Vorstand. Wie chinesische Staatsmedien berichten, werden sie verdächtigt, aufrührerische Texte veröffentlicht und dafür eine Plattform geschaffen zu haben. Die Hongkonger Regierung hat nach Angaben der Polizei das Vermögen des Medienunternehmens eingefroren, umgerechnet fast 7 Millionen Euro. Stand News selbst hat derweil angekündigt, den Betrieb einzustellen. Demnach wird das Magazin im Laufe des Tages alle Inhalte auf der Webseite und in den sozialen Medien entfernen. Ein Schock, sagt Cedric Alviani von Reporter ohne Grenzen in Ostasien. Das Magazin Stand News wurde erst im November von Reporter ohne Grenzen für den Preis für Pressefreiheit 2021 nominiert in der Kategorie Unabhängigkeit.
Stand News in Hongkong is a very important.
Stand News in Hongkong ist ein sehr wichtiges, unabhängiges Medium. Das Problem ist, dass in Hongkong heutzutage, wie auch in Festlandchina, es bei den Behörden als Verbrechen gilt, dass Reporter berichten, was passiert. Es ist ein Krieg gegen den unabhängigen Journalismus. Offensichtlich tolerieren sie nicht, dass Medien Dinge berichten, die nicht ins Narrativ passen.
Do not tolerate that any media would report information that does not fit the narrative.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen fordert eindringlich von den demokratischen Staaten, die Journalisten in Hongkong nicht allein zu lassen. Seitdem die chinesische Zentralregierung im vergangenen Jahr ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong beschlossen hat, gehen die Behörden in der eigentlich autonom regierten Sonderverwaltungsregion hart gegen Aktivisten und Journalisten vor. Wir wissen, wir sind gerade zwischen den Feiertagen, aber es ist sehr wichtig, dass demokratische Staaten auf die Festnahmen reagieren und dass sie der chinesischen Regierung und der Regierung in Hongkong signalisieren, dass sie es nicht tolerieren werden, wenn die Pressefreiheit in und außerhalb Chinas attackiert wird. Auch der Foreign Correspondents Club in Hongkong, ein Zusammenschluss von Auslandskorrespondenten in der Stadt, zeigt sich zutiefst besorgt. Nach der inzwischen aufgelösten Zeitung Apple Daily ist Stand News ein weiteres großes Medienunternehmen in Hongkong, gegen das die Behörden vorgehen.
Zehntausende Menschen in tiefer Trauer, weinend. Diese Bilder gingen vor gut 10 Jahren aus Nordkorea um die Welt. Nach dem Tod des langjährigen nordkoreanischen Herrschers Kim Jong-il. Dessen Regime, dessen Wirtschaftspolitik große Teile des Landes in tiefe Armut gestürzt hat. Der Machtwechsel in der Diktatur war da schon vorbereitet. Sein Sohn, der damals nicht einmal 30 Jahre alte Kim Jong-un, übernahm die Führung. Heute vor 10 Jahren wurde er offiziell zum neuen Machthaber ausgerufen. Nach einer Annäherung an die USA ist das Land wegen des Coronavirus heute so abgeschottet wie nie zuvor, wie Katrin Erdmann berichtet.
Jubelrufe für den neuen Herrscher. Der erste Auftritt Kim Jong-uns nach seiner Machtübernahme. Im April 2012 will er Stärke zeigen. Der junge Herrscher gibt sich mal volksnah, mal grausam. So lässt er ein Jahr später seinen Onkel hinrichten, bevor der ihm gefährlich werden könnte. Eine Mischung, die Mason Ritchie, außerordentlicher Professor für internationale Politik an der Hankook-Universität in Seoul, vielleicht für Kims wichtigste Errungenschaft hält.
Dass er noch an der Macht ist fast erstaunlich. Nordkorea ist ein Haibecken und er hat sich gegen viele andere Haien behauptet.
Ritchie bezeichnet den Diktator im Gespräch mit der ARD als multidimensional, als einen Mann, der inzwischen genau wisse, wie man die Hebel der Macht bediene. Dazu zählen natürlich auch die bislang 4 Atomtests. Den ersten macht er 2013. 3 Jahre später folgen 2 weitere.
Nordkorea teilweise jetzt auf Augenhöhe mit den USA und China. Und das ist für ein kleines, armes Land ziemlich beeindruckend.
Im Frühjahr 2017 lässt Kim vermutlich seinen Halbbruder Kim Jong-nam mit einem Nervengift töten. Es folgen diverse Raketen und ein 4. Atombombentest. Das Verhältnis mit den USA spitzt sich immer weiter zu. Im Januar 2018 sagt Kim: Die gesamten USA sind in der Reichweite unserer Atomwaffen und der Atomknopf steht immer auf meinem Tisch. Das ist die Realität, keine Drohung. US-Präsident Trump droht zurück. Doch dann stehen die Zeichen plötzlich auf Annäherung. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in übernimmt die Vermittlerrolle. Er und Kim treffen sich im April 2018 an der Demarkationslinie. Im Juni folgt der Gipfel zwischen Kim und Trump in Singapur. Man wolle die Vergangenheit hinter sich lassen. Die Welt werde einen bedeutsamen Wandel erfahren, sagt Kim. Und schließt im Herbst desselben Jahres bei einem weiteren Gipfel mit Südkoreas Präsident Moon an. Man habe ein gemeinsames Abkommen unterzeichnet, um den jahrzehntelangen Konflikt zu beenden und die koreanische Halbinsel zu einem Land des Friedens ohne Atomwaffen und Bedrohungen zu machen. Hoffnungsvoll gucken nach diesen Worten alle auf den 2. Gipfel zwischen Trump und Kim im Februar 2019. Doch der endet zur Überraschung vieler ohne eine Einigung. Monatelang passiert nichts, aber Kim hält zumindest und trotz verschärfter Sanktionen sein Versprechen, auf weitere Waffentests zu verzichten. Erst im Januar 2020 spricht er wieder davon und taucht dann einige Monate später ab. Die Gerüchteküche brodelt, der stark übergewichtige Diktator könnte schwer erkrankt sein. Im Frühjahr 2021 verschwindet Kim erneut und kehrt dann sichtlich schlanker wieder zurück.
Informationen waren das von Katrin Erdmann. Bei einem Unglück in einer Goldmine im Sudan sind so Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer wurde zunächst mit mindestens 38 angegeben. Allerdings werden mehrere Personen noch vermisst. In dem ostafrikanischen Land werden jährlich rund 80 Tonnen Gold gefördert. Der Export des Edelmetalls ist damit ein bedeutender Teil der sudanesischen Wirtschaft. Allerdings erfüllen viele Minen im Land nicht die gängigen Sicherheitsstandards. Thilo Spanhiel.
In vielen ländlichen Gegenden des Sudans sieht es zum Teil aus wie auf dem Mond. Soweit das Auge reicht, findet man tiefe Löcher und lange Gräben in der Erde. Geröll ist zu kleinen Hügeln aufgeschüttet. Überall wird nach Gold gegraben. Das Land hat viele Bodenschätze. Die Minen, wie in der sudanesischen Region West-Kordofan, sind alles andere als sicher. Immer wieder kommt es hier zu Unglücken. Ich möchte mein Beileid aussprechen. Wir haben unsere Söhne bei dem Einsturz einer Mine verloren. Ihre Seelen sind uns wichtig. Das ist das Drama, was der Sudan gerade erlebt. Ibrahim Al-Amin, Vizepräsident der sudanesischen Umma-Partei, bei einem Interview mit dem Fernsehsender Al-Hadath. Nach lokalen Medienberichten ereignete sich das Unglück bereits am Sonntagabend, wurde aber erst später bemerkt. In sozialen Medien finden sich Bilder, die die Unglücksstelle zeigen sollen. Bagger sind zu sehen, die offenbar nach Überlebenden suchen. Nach wie vor ist nicht klar, wie viele Menschen eigentlich bei dem Unglück verschüttet wurden. Der Sudan exportiert, nach offiziellen Angaben, zwischen 80 und 100 Tonnen Gold im Jahr. Das Land gehört somit zu den größten Goldproduzenten Afrikas, nach Südafrika und Ghana. Doch viel von dem Edelmetall geht am Staat vorbei, wird aus dem Sudan geschmuggelt, ohne dass die Behörden davon etwas mitbekommen. Wie viel genau, das weiß niemand. Ibrahim Al-Amin. Der Sudan gehört zu einem der wenigen Länder mit einem so großen Vorkommen an Gold. Aber leider wird viel davon geschmuggelt. Die normalen Bürger haben davon gar nichts. Und unsere Söhne, die mit primitivsten Methoden versuchen, das Gold aus der Erde zu holen, bekommen nur die Krümel. Und die Verwendung von Gift bei der Produktion macht die Situation noch schlimmer. Der Goldabbau im Sudan gerät häufig in die Kritik. Viele Goldminen im Land werden nur halblegal betrieben und erfüllen keine gängigen Sicherheitsstandards. So stürzen immer wieder Minen, wie jetzt in der Region West-Kordofan, ein. Außerdem werden oft Kinder für die Arbeit in den engen Schächten eingesetzt. Und das Cyanid und Quecksilber, was zur Reinigung des Goldes gebraucht wird, gefährdet die Gesundheit der Arbeiter und verseucht das Grundwasser. Und so erkranken eben auch die Menschen rund um die Goldminen. Doch die Arbeitslosigkeit im Sudan ist hoch. Um ihre Familien zu ernähren, sind somit viele Menschen gezwungen, in den Minen zu arbeiten.
Zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr, da trifft sich traditionell die Hacker-Szene zu Europas größtem Kongress, dem Chaos Communication Congress. Corona-bedingt läuft das Treffen auch in diesem Jahr wieder digital. Und heute haben die Hacker den Koalitionsvertrag der Ampelregierung kommentiert. Wie? Das fasst aus Berlin Jenny Barke zusammen.
Wo Licht zu sehen ist, da fällt auch ein bisschen Schatten. So fassen die beiden Speaker auf dem RC3 die Digitalisierungspläne im Koalitionsvertrag zusammen. Näher angeschaut haben ihn sich der IT-Journalist Jens Ohlig, kurz Joel genannt, und der Rechtsanwalt Tom Jennissen vom Verein Digitale Gesellschaft. Licht sieht Joel beispielsweise beim neuen politischen Personal.
Man hat das Gefühl, dass zum ersten Mal, zumindest in dem Bereich Digitalpolitik, eine Generation von Politikerinnen und Politikern am Start ist, die nicht alles ausgedruckt und per Fax zugestellt bekommen müssen und jetzt auch endlich am Ruder sind.
Ein Highlight, bei dem sein Herz sofort höher geschlagen hat, das ganz klare Bekenntnis zu Open Source, also Software mit einem offenen Quellcode. Die Zivilgesellschaft hat das schon lange gefordert, denn Open Source hat viele Vorteile. Sie ist zum Beispiel für jeden einsehbar und auch für jeden kostenlos nutzbar, also für Hacker eine höchst demokratische Form der Software. Jetzt will sie die Bundesregierung jährlich mit 10 Millionen Euro fördern.
Und da gibt es ja kurz vor Weihnachten ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Das sind Töne, wo man dann auch im Ausland sagt, irgendwie, was ist denn mit Deutschland passiert? Also so fortschrittlich kannten wir es bisher noch nicht.
Doch um in den Bildern der beiden IT-Experten zu sprechen, hebt man den Teppichboden, so sieht man Staub. Juhl und Jennissen kritisieren viele Worthülsen, hinter denen die digitalen Ambitionen der neuen Regierung im Ungefähren bleiben. Stichwort Datenschutz. Auf den 177 Seiten umfassenden Vertrag findet sich das Wort nur 17 Mal. Im Bereich digitale Verwaltung käme der Datenschutz gar nicht zur Sprache, wundert sich Rechtsanwalt Jennissen.
Obwohl es in dem Bereich ja wahnsinnige Auseinandersetzungen geben muss oder geben wird, da werden wir sehr, sehr, sehr genau hinschauen müssen.
Und auch der Datenschutz für Beschäftigte, eigentlich ein Leitthema der SPD, sei nicht verankert, ebenso wenig wie beim Thema elektronische Patientenakte. Was beide außerdem enttäuscht, digitale Verantwortung wird in vielen Bereichen auf die EU abgeschoben. So zum Beispiel beim Urheberrecht oder der Vorratsdatenspeicherung. Und bei künstlicher Intelligenz, innerer Sicherheit und Bürgerrechten bleibe der Vertrag unkonkret. Ihre Analyse fasst Juhl am Ende so zusammen.
Ist eigentlich dann auch so ein bisschen das Fazit. Wir freuen uns über viele Aspekte, Ärger bleibt.
Dafür stehe die Hackerszene und digitale Zivilgesellschaft. Sie wolle der Regierung weiterhin, trotz des Optimismus, ganz genau bei netzpolitischen Themen auf die Finger schauen.
Der Blick auf den Chaos Communication Congress war das von Jenny Barke zum Ende dieser Informationen am Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend wünscht Ihnen Sandra Schulz.